Willkommen auf der Schatzinsel, dem Podcast von Goliath Watch aus Hamburg. Unterwegs auf der Suche nach dem guten Leben.
Herzlich willkommen zur Schatzinsel, dem Podcast für das gute Leben für alle. Ich bin der Julian.
Ich bin der Thomas, hier aus Hamburg.
Der Julian aus Münster. Wir setzen uns ja im wöchentlichen, zweiwöchentlichen Rhythmus mit der Frage auseinander, wie sich ein gutes Leben für alle umsetzen lässt. Heute mit dem Donut, der Donut-Ökonomie, Teil 2. Letztes Mal haben wir uns schon mit diesem Wirtschaftskonzept beschäftigt. Und genau, vielleicht holst du uns nochmal ab, wo wir letztes Mal waren.
Genau, ich versuche euch nochmal mitzunehmen und reinzuholen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten ja am letzten Mal versucht zu erklären, was ist überhaupt diese Donut-Ökonomie und was kann die denn leisten? Ganz kurz, also es ist ein Konzept von Kate Raworth, britische Ökonomin, die viel bei Oxfam gearbeitet hat, hat dieses Konzept halt entwickelt vor ein paar Jahren mit diesem relativ bekannten Buch Die Donut-Ökonomie, Weltbestseller. Und darin geht es um 7 Prinzipien. Prinzip 1, das schaut aus wie ein Donut. Wenn wir halt über Wirtschaft nachdenken, was soll Wirtschaft leisten, gibt es halt die planetaren Außengrenzen und die sozialen Untergrenzen. Und eine Wirtschaft darf halt nicht zu kurz hüpfen, weil es müssen halt alle Grundbedürfnisse sozialer Art erfüllt werden. Und das müssen halt die planetaren Grenzen, wie zum Beispiel halt eine klimaneutrale Wirtschaft existieren. Prinzip 2 ist, der Mensch ist kooperativ. Ja, der Mensch ist nicht so ein Homo economicus, der einfach nur mit dem Ellbogen durch die Welt geht, sondern eigentlich kooperativ. Dann das dritte ist, die Wirtschaft ist eingebettet in soziale, kulturelle und ökologische Strukturen. Also der Markt existiert nicht einfach irgendwie freischwebend von allem anderen, sondern Kultur, Gesellschaft, Natur sind einfach wichtig, um Wirtschaft zu verstehen. Wir brauchen irgendwo Rohstoffe. Ja, dann das nächste ist, eine Wirtschaft muss einfach grundsätzlich vom Prinzip her so organisiert sein, dass umverteilt wird, dass der Reichtum eigentlich auch bei allen ankommt. Früher ist es mal in Deutschland Wohlstand für alle. Und ein Wirtschaftssystem muss regenerativ sein. Also das, was wir produzieren, muss aber auch so aus der Natur entnommen werden, dass unsere natürliche Umwelt dabei nicht zerstört wird, sondern am besten Fall sich noch regeneriert und weiterhin gut sich weiterentwickelt. Und dann am Schluss ist immer die große Frage, Wirtschaftswachstum, ja, nein. Und da sagt halt Kate, ja, innerhalb des Donuts, sozial-ökologische Grenzen, darf die Wirtschaft gerne wachsen, aber nicht außerhalb. Also man kann Wirtschaftswachstum zu haben, aber nur halt innerhalb dieser Grenzen, da sind wir heute nicht. Und vielleicht ein letzter Punkt, was ist denn Punkt 7? Wir leben halt nicht in einer linearen Welt, sondern in einer komplexen Welt. Das heißt dann konkret, alles hängt mit allem zusammen. Es gibt Interaktionseffekte und eine kleine Sache kann ganz große Effekte auslösen. Wir haben also keine linearen Kurven wie in so klassischen Angebot-Nachfrage-Modellen, sondern so ein ganz großes, evolutorisches, dynamisches Systemkomplex. Wir müssen also viel, viel stärker darüber nachdenken, wie zum Beispiel diesen Rebound-Effekt, den viele aus der Ökologiebewegung halt kennen. Also wenn wir halt ein spritärmeres Auto haben, fahren die Leute plötzlich mehr Auto. Wir wollten ja ein spritärmeres Auto, um die Natur zu schützen, aber weil dann plötzlich die Leute das mehr nutzen, haben wir dann im Endeffekt sogar einen schlechteren CO2-Wert. Und deswegen diese Interaktionseffekte, dass halt ein Effekt auch einen Gegeneffekt hat, und dann kriege ich ein anderes Konzept von Wirtschaft. Amsterdam, Brüssel, wie auch Länder wie so Schottland, Finnland, Neuseeland oder auch Kanada, wir finden den Donut cool. Der Donut ist ein Konzept, das ist eine Antwort aufs 21. Jahrhundert und so müssen wir Wirtschaftsgerechtigkeit denken und umsetzen. Und die machen das und die fangen einfach an. Das ist erstmal cool. Das haben wir das letzte Mal besprochen in der letzten Folge. Und dann haben wir gesagt, okay, aber ist da alles grün und toll im Donut oder gibt es da nicht auch Kritik?
Genau, vielleicht kann man noch dazu sagen, diese 7 Punkte, die du genannt hast, die implizieren ja schon eine Kritik am derzeitigen Wachstumsmodell, eben dass das BIP auch eben als einziger Indikator gilt, für ob eine Wirtschaft erfolgreich ist oder nicht. Ob eine Wirtschaft erfolgreich ist oder nicht, hängt eben von ganz vielen anderen Sachen ab, von der Einhaltung der planetaren und sozialen Grenzen. Aber natürlich soll es auch den Menschen materiell gut gehen. Natürlich ist ein gewisser Wohlstand herbeizuwünschen.
Ja, genau. Genau, ganz klar, wir brauchen Ressourcen, aber das muss ja alles irgendwie mit Maß und Ziel gehen. Und das Maß kann jetzt nicht so ein Indikator wie das Wirtschaftswachstum sein, das halt an vielen Teilen einfach schlecht ist. Ja, ist wieder nicht gemessen, ob mehr Autos, mehr Häuser die Menschen glücklich machen oder halt zu einem zufriedenen Leben führen, sondern das ist ja die Frage, erreichen wir damit eigentlich die Bedürfnisse, die wir haben? Also gutes Wohnen, ausreichendes Einkommen für die Grundbedürfnisse, Gesundheit. Und das ist einfach total spannend, weil das wären eigentlich die wichtigeren Ziele, als sich nur permanent ums Wirtschaftswachstum zu kümmern.
Ja.
Cool, genau. Aber das
Alles
ist
gut.
natürlich ein Widerspruch zu dem, was heute in uns hier in Deutschland immer gepredigt wird. Wir brauchen ein Wachstumschancengesetz, die Wirtschaft muss wachsen, aber macht es uns eigentlich unser Leben besser?
Genau, geht es den Menschen besser, wenn die Wirtschaft wächst? Also besteht da wirklich dieser lineare Zusammenhang?
Ja.
Ich glaube, das bezweifeln wir beide.
Ja, das müssen wir nicht nur bezweifeln, das ist empirisch abgesichert. Wir sehen ja von der empirischen Forschung, dass es ja der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, ja, und guten Indikatoren, also Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Bildung, Demokratie, ja nicht eins zu eins so zusammenhängt. Ja, es gibt ja diese ganz große Studie von Wilkerson und Pickett, zwei große Sozialforscher, die ja festgestellt haben, wenn ich mir die Verteilungsstrukturen anschaue in Ländern, ja, sind die Länder, die eigentlich eine geringere Ungleichheit haben, denen geht es besser. Also praktisch die finnischen Länder, die skandinavischen Länder, denen geht es einfach besser. Und die sind jetzt nicht irgendwie vom Bruttoinlandsprodukt und vom Wachstum jetzt irgendwie woanders als jetzt die Bundesrepublik. Und das ist eigentlich schon ein cooles Zeichen, dass schon da die Frage ist, was machen wir eigentlich mit dieser wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und wie tun wir das strukturieren? Und deswegen ist Wirtschaftswachstum allein jetzt nicht irgendwie das Nonplusultra. Es gibt auch bei Amartya Sen, großer Entwicklungsökonom, Nobelpreisträger, der hat das einmal zusammengestellt, dass Menschen in Kerala, in Indien, die haben eine höhere Lebenserwartung als schwarze US-Bürger. Obwohl halt das Bruttoinlandsprodukt halt Faktor, glaube ich, 10 unterschiedlich ist.
Ja.
Und dann das fragt man sich ja schon, wenn einfach, obwohl die Menschen materiell, also vom Wirtschaftlichen gesehen, reicher sind, aber nicht länger leben, kann es denn wirklich sein, dass Wirtschaftswachstum das Ziel ist? Lebenserwartung ist ja ein ganz basaler Faktor für gutes Leben. Sollen wir mal weitergehen zur Frage, was ist eigentlich die Kritik daran? Und
gerne.
Ist diese Kritik stichhaltig?
Ja, du hattest letztes Mal schon angemerkt, dass es sich bei der Donut-Ökonomie eben nicht um ein fertiges Modell handelt, sondern eben eher um Rahmenkonzept. Ja, ich weiß nicht, ob das auch an die Kritik anknüpft oder
ja.
Vielleicht ist ja auch erstmal die Frage, ja, wie lässt sich das denn umsetzen?
Ich habe mal so 7 Punkte aufgesprochen, die ich auf jeden Fall mit dir gern reden will, aber wir können mal schauen, was du noch hast. Also das greift so 2 Punkte auf von meinen 7. Das eine ist, es ist natürlich keine komplette Wirtschaftstheorie, wie jetzt zum Beispiel, sage ich mal, die neoklassische Modellökonomik oder halt eine marxistische Kapitalismusanalyse. Sondern es sind erstmal 7 sehr, sehr grundlegende Grundkonzepte. Man wird vermutlich halt eher in der marxistischen Ökonomik diese Elemente finden als in der neoklassischen Ökonomik, ja. Aber trotzdem ist es erstmal das eine. Und dann muss man halt diese großen Grundprinzipien dann natürlich mit anderen Theorien ergänzen. Das ist halt einfach schon. Aber das ist ja erstmal, finde ich, erstmal keine Kritik. Man kann von so einem großen Konzept wie der Donut-Ökonomie jetzt nicht alles erwarten. Und die Donut-Ökonomie ist ja da relativ offen. Das kann ich ja mit neoklassischen Konzepten füllen, mit keynesianischen Konzepten oder mit marxistischen Konzepten. Das ist erstmal total super. Aber es ist halt ein relativ cooles Rahmenkonzept, das erstmal sagt, okay, geht es jetzt nur darum Wachstum, geht es nur darum um Wirtschaftsdemokratie, sondern geht es halt darum, erreichen wir diese Ziele. Und das ist erstmal total super. Also die Kritik, die halt oft geäußert wird, finde ich deswegen halt nicht so stichhaltig, weil die Theorie erstmal sagt, wir haben diese 7 Grundprinzipien und dann muss man halt die anderen Sachen dafür ergänzen. Das finde ich überhaupt eigentlich keine stichhaltige Kritik.
Die Frage ist, wurde das denn schon gemacht? Also wurde da schon konkret nach Theorien Ausschau gehalten oder wurden da schon Theorien verankert, die eben zur Donut-Ökonomie passen?
Ja.
Oder ist das Ganze noch ein bisschen mich auch in der Formulierung.
Nee, also wie gesagt, Kate hat ja damals dieses Buch geschrieben und das hat sie ja eigentlich sehr explizit für Leute, die Wirtschaft studieren oder Wirtschaft anwenden, also Wirtschaftswissenschaftlerinnen geschrieben, ja. Und daraus ist natürlich diese breite gesellschaftliche Entwicklung entstanden, ja, die ja in der Politik, also wenn man jetzt Politik bei Regierungen oder der Zivilgesellschaft dann zu Dynamiken führt. Erreiche diese Zielindikatoren. Ja, und hat zum Beispiel diese Theorie einfach als ein Konzept. Und es gibt ja etliche Theorien, die da davon ausgehen, dass ein Unternehmen ein sozialer Prozess ist. Ja, Unternehmen, Menschen arbeiten da, haben soziale Beziehungen, da gibt es Hierarchien, da gibt es Feindschaften, gibt es Freundschaften, da kümmern sich Leute um den Kühlschrank oder nicht. Also das muss man halt einfach sehen. Und das ist einfach cool, dass ich eigentlich da relativ cool mit diesem Konzept dann diese Theorien integrieren kann. Oder wenn ich halt von der gesamten Volkswirtschaft ausgehe, natürlich, ich kann dann die verschiedensten Konzepte, wie wir halt zum Beispiel Wirtschaftspolitik machen, Wirtschaft ausgestalten oder diese ganze Debatte um den Markt, Gestaltung, also Market Shaping, ja, im Fachbegriff. Das kann ich da alles eigentlich total cool integrieren. Und ich habe dann halt diesen Rahmen, der halt, dann geht es halt nicht darum, das Ganze zu optimieren auf Wirtschaftswachstum, sondern das Ganze zu optimieren nach diesen Indikatoren. Und das ist super. Das haben schon einige gemacht. Es gibt ja zwei große Netzwerke. Es gibt ja die Wellbeing Economy Alliance global und es gibt DEAL, das Donut Economic Action Lab. Und da kann ich mir genau diese Studien für verschiedene Länder oder für die Welt oder so Anwendungskonzepte ja anschauen. Das ist total cool.
Jo, ich halte für mich so ein bisschen fest. Es geht auch viel darum, die Art und Weise, Wirtschaft zu denken, neu zu gestalten. Also eben weg von dem Angebot-Nachfrage-Modell oder auch generell, ja, Wirtschaft wie so eine Art naturgegebene Wissenschaft zu verstehen, sondern eben das Soziale viel mehr mit reinzudenken.
Ja.
Ja, das macht für mich Sinn, eben Wirtschaft nicht zu entkoppeln von dem, was wir hier auf der Welt machen. Genau. Ja, wollen wir direkt zur Kritik übergehen? Oder?
Ja, ich habe noch weitere. Du hast ja vorhin halt einfach nochmal eingeworfen, das ist eine komplette Wirtschaftstheorie. Nee, man muss die ergänzen. Der zweite Kritikpunkt, den du ja gebracht hast, wir haben jetzt gesagt, das sind unsere Prinzipien. Wie setzen wir die um? Wie kriegen wir die Gesellschaft, die Regierung, die ganzen gesellschaftlichen Interessengruppen dahin, dass sie das Konzept akzeptieren? Und da hat einfach, finde ich, die Donut-Ökonomie einen ganz, ganz großen Pluspunkt. Man geht ja davon aus, dass Menschen zusammen arbeiten können und das ist erstmal, finde ich, relativ cool und wird, glaube ich, von sehr, sehr vielen erstmal ganz klar halt akzeptiert. Und das Nächste, was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich immer so auf Deutsch nenne, Konsensräume, kriegen wir eigentlich mit relativ vielen unterschiedlichen Perspektiven ein großes gesellschaftliches Bündnis hin, um halt diese 7 Prinzipien umzusetzen. Ja, das können Marxisten sein, das können Feministinnen sein, das können Keynesianer sein, das können auch Mainstream-Ökonomen sein mit ihrer immer nur neoklassischen Modellökonomie. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass wir weiterkommen, wenn man sich auf diese 7 Prinzipien einlässt. Mit Marktradikalen wird schwierig. Die, glaube ich, kommen nicht in die 7 Prinzipien rein. Ja. Ob die jetzt konservativ sind oder ob die so sind, glaube ich, kriegst du relativ schnell relativ viel Überlappungsbereiche und kannst gemeinsam anfangen, daran zu arbeiten. Und das ist erstmal, finde ich, total coole Umsetzungskonzeption.
Ja, ich frage mich gerade, die Marktradikalen, ob man die nicht auch irgendwie mit reinbekommt. Solange sich die dann auch auf die 7 Punkte einlassen, auch mal akzeptieren, dass nicht wirklich alles dem Markt folgt, sondern vielleicht einige Sachen, aber gerade die Sachen, die zum Leben notwendig sind, eben nicht. Wenn auch die kompromissbereit sind, man nicht die sogar mit ins Boot holen kann.
Ja, es wird halt schwierig, weil es ist immer die Frage, von welchen Marktradikalen wir reden. Es gibt ja Leute, die sagen halt, Eigentumsrecht ist alles und der Rest ist vollkommen egal, ob die Menschen verhungern. Ja. Solche Leute gibt's ja. Also wenn ich so Sachen wie Robert Nozick anschaue, James Buchanan, sag jetzt mal die ganz mega krass Marktradikalen, wenn man das mal heute umsetzt, bist du bei so Leuten wie Millet. Ja?
Ja.
Dann hast du so, oder halt bei Donald Trump, dann hast du Leute, denen das erstmal relativ scheißegal ist, wie es den Leuten geht.
Ja.
Kommt ja gar nicht rein, weil erstmal geht es ja darum, die Wirtschaft, es geht nicht um Eigentumsrechte, sondern es geht darum, dass wir den wirtschaftlichen Reichtum so verteilen, dass alle Grundbedürfnisse erfüllt sind. Ja, oder halt so eine Partei wie die AfD, die den Klimawandel leugnet, ja, die sind ja komplett aus dem Donut draußen, ja, allein schon von dem Prozessgedanken, weil Demokratie und gemeinsames Entscheiden ja total wichtig ist, ja. Der Donut sagt ja, wir haben eine Klimakatastrophe, wir sind außerhalb der planetaren Grenzen im Klimabereich, damit ist die AfD natürlich schon mal komplett aus dem Donut draußen, klar. Aber trotzdem, wenn halt ein FDPler sagt, ja, freies Unternehmertum, aber erst wenn wir die sozialen Untergrenzen erfüllt haben, kann ich doch mit dem FDPler erstmal bis zur Donutgrenze zusammenarbeiten. Das ist total super.
Ja, genau. Die Gemeinsamkeiten vielleicht auch suchen, finde ich tatsächlich gar nicht so unwichtig.
Ja, also wie gesagt, das ist so, die haben eine Theorie, die gibt es halt teilweise sehr, sehr ausgearbeitet, wie zum Beispiel bei der Wellbeing Economy Alliance. Wissenschaft ist wichtig, es gibt halt Kooperation, man muss halt gesellschaftliche Bündnisse finden. Natürlich geht es auch darum, wie spreche ich über gewisse Sachen und es ist halt schon ein reformistischer Prozess, wobei man halt überhaupt auch kein Problem hat. Man kann ja auch mit sehr, sehr, sehr radikalen Ansätzen zusammenarbeiten. Also Corbyn, es gab ja eine coole Veranstaltung, Kate mit Preston. Preston in England ist einer der erfolgreichsten, innovativsten Städte, die von ganz unten wieder nach relativ ganz oben gekommen sind. Und die machen halt Genossenschaften und strategische Lokalförderung. So richtig, so ganz klassisch linke, wirtschaftsdemokratische Sachen. Die passen auch voll in den Donut rein, ja. Du kannst natürlich auch, sag ich mal, mit so grüner Kapitalismus, der halt mal die planetaren Grenzen achten, ja, dann kannst du natürlich auch in den Donut sein. Es gibt halt schon eine gewisse Bandbreite. Wichtig ist erstmal, dass wir diese großen Grundsatzziele erreichen.
Ich würde noch anfügen, eben diese Grundsatzziele in den Vordergrund zu stellen, abseits von, ja, was ist links, was ist rechts, was ist marktradikal und was nicht, das vielleicht so ein bisschen auch außer Acht zu lassen, eben nicht diese Unterteilung zu machen, sondern viel mehr inhaltlich zu gucken, was brauchen wir vielleicht gar nicht so sehr von dem, wie es momentan ist, was kann da raus?
Ja, wobei, wie gesagt, also es ist ja spannend, dass die Donut-Ökonomie ja keinen so expliziten kapitalismuskritischen Begriff hat.
Genau.
Ja, das finde ich erstmal eigentlich sehr, sehr charmant, weil man muss nicht immer gleich diesen klassischen Konflikt zwischen Liberalen und Marxisten irgendwie immer öffnen. Ja,
genau,
das
kann
ist ja,
man, aber muss man nicht auf Teufel komm raus.
Ja. Genau, aber der Grundkonflikt ist natürlich schon benannt, es ist natürlich schon eine Verteilungsfrage. Ja? Also wenn wir eigentlich ein Wirtschaftssystem haben, das die grundsätzlichen Menschenrechte und die grundsätzlichen Ziele der Vereinten Nationen im Sozialbereich nicht erfüllt, dann ist es kein Wirtschaftssystem, das im Donut ist. Und damit hast du eine gewisse Kapitalismuskritik natürlich drin, aber das ist halt schon nochmal auf einer anderen Liga, als ob du gleich halt von Mehrwertproduktion und so klassischen marxistischen Kategorien ausgehst. Also die kannst du ja schon denken im Donut, dafür ist es relativ offen, aber du kannst natürlich also mit einer, sag ich mal, mit einem progressiven, neoklassischen, marktradikalen, also neoklassischen oder auch marktradikalen Bild, kannst du das schon, wenn du sagst, nee, diese Grenze muss geben und danach machen wir halt marktradikal, ja, da wird der Marktradikalität wird dann schon relativ stark begrenzt, aber das ist, finde ich, erstmal eine gewisse Stärke. Jo.
Alles klar.
Kritik 2.
Ja.
Das Dritte, was ich halt spannend finde, es gibt ja die Gefahr bei der Gemeinwohlökonomie, dieser Matrix von Christian Felber und dieser großen Bewegung, die ist ja sehr stark in Deutschland, dass man halt dann plötzlich nur noch über so Unternehmensbewertung und dieser Gemeinwohlbilanz spricht. Die Gefahr gibt es natürlich in dieser Donut-Ökonomie auch, dass man nur noch über die Donut-Indikatoren spricht. Ja, dass das gesamte Konzept auf einen dieser 7 Prinzipien macht, die Donut-Ökonomie da schon einen Schritt weiter ist. Und weil es ja 7 Prinzipien gibt, die gibt es ja bei Christian Felber nicht. Was hast denn du an Kritikpunkten noch?
Das, was mir immer direkt einfällt, zeigt, wie das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aussieht. Also eben, ob dann vielleicht einfach die Angst vor Wohlstand und Arbeitsplatzverlust zu groß ist, als dass sich so ein alternatives Wirtschaftsmodell etablieren lässt. Mhm. Wobei ich mich dann auch wiederum frage, geht es uns mit dem derzeitigen Wirtschaftsmodell wirklich so viel besser? Klar, wir haben die Ressourcen, um viel zu produzieren oder auch das, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen geeignete Modell, um eben möglichst viele Ressourcen zu produzieren. Aber genau, wie sieht es da mit der Verteilung aus? Also die ist ja alles andere als optimal derzeit.
Ja, das sind jetzt mindestens 3 verschiedene Teilpunkte. Also ich glaube, wo halt auch die Donut-Ökonomie anfängt und da viele einfach anfangen, ob es jetzt Fridays for Future ist, ob es wir bei Goliath Watch sind, wir haben doch das Problem, dieses Wirtschaftssystem hüpft zu kurz und zerstört zu viel. Also wir nehmen jetzt gerade hier am 11. März auf, kam ja gerade dieser Bericht der Europäischen Environmental Agency raus, der Europäischen Naturschutzbehörde, die natürlich sagt, dass die Risiken der Klimakatastrophe extrem groß sind und wir halt permanent einfach Wohlstand in Europa dadurch verlieren. Also das sehen wir ja. Wir sehen ja permanent schon, dass dieses Wirtschaftssystem viel zu hohe Schäden produziert. Wir haben ja mal einen Vortrag gemacht bei uns hier bei Goliath Watch. Wir haben aktuell einen jährlichen Verlust von 1%. Also wir verlieren also von dem BIP jedes Jahr nur durch die Naturzerstörung 1%. Es gibt diese Studien, das ist jetzt der ökologische Bereich. Wenn wir jetzt auf den sozialen Bereich schauen, sagt selbst die OECD, also eine der größten Forschungseinrichtungen für Staaten im Bereich Wirtschaftspolitik, auch die sagen, wir verlieren Wirtschaftswachstum in Deutschland, auch weltweit, weil die Ungleichheiten zu groß sind.
Das leuchtet ein. Einfach die Teilhabe, die ist ja eingeschränkt, wenn die Leute kein Geld haben, um dies oder das zu machen. Ja, auch Kaufkraft und solche Sachen sind natürlich nicht unbedingt hoch, was wiederum nicht gerade die Wirtschaft ankurbelt.
Genau. Also, und das ist halt schon spannend. Also unser Wirtschaftssystem, das hat ja auch Folgen, wenn wir die Wirtschaft so schlecht organisiert haben wie aktuell. Ja, also von dem her müssen wir ja was ändern, außer wir wollen diese schlechte Wirtschaft, so wie sie aktuell strukturiert ist, weiterführen. Ja, also das sagt der Donut, das sagen auch andere Strukturen, das sagen auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, ja, also wir sehen ja, dass die Wirtschaft, so wie sie aktuell ist, einfach nicht die Ziele erfüllt, die wir als Weltgemeinschaft eigentlich einfordern, also von den Menschenrechten und so weiter und so fort. Klar, wenn man halt nur auf Wirtschaftswachstum schaut, dann schaut es vielleicht für einige Sachen halt gut aus, aber wir sehen ja, dass das Wirtschaftswachstum ja nicht zu den Zielen führt, die es eigentlich soll. die Wirtschaft, wie sie jetzt aktuell strukturiert ist, funktioniert nicht da, wo sie hin soll. Und jetzt ist halt die zweite Kritikfrage, ja, kann denn der Donut ein Konzept entwickeln, das uns diesen Ziel näher bringt? Oder leben wir schon in der besten aller Welten? Vor 2 Wochen kam nochmal dieser Artikel von Jason Hickel, der im wissenschaftlichen Beirat von der Donut-Ökonomie weltweit ist, der gesagt hat, nee, man kann es durchrechnen, kann auf jeden Fall zeigen, das ist alles machbar.
Okay, hast du da irgendeinen konkreten Ansatzpunkt, wo man weiter recherchieren kann?
Ja, wir werden den einfach in die Shownotes packen, den Artikel von Jason Hickel, ja, dann kann man die Daten nochmal lesen.
Alles klar.
Genau, es gibt halt diese große Kritik, die müsste man sich nochmal anschauen. Also es gibt ja diesen großen Streit zwischen Branko Milanovic, einem der weltweit führenden Ungleichheitsforscher, der bei der Weltbank war. Der hat ja so eine große Kritik an dem Buch und an dem Ansatz von Kate ja geschrieben. Und dann gibt es ja diesen Austausch in verschiedenen Journals zwischen Kate und Branko Milanovic. Das kann man online nochmal nachlesen. Und der sagt halt, nee, das geht halt nicht. Ja, das sagen auch endlich hier andere. Also wenn man Wolfgang sich anhört bei Wohlstand für alle, die sind da relativ skeptisch, ja, wenn wir umverteilen, wie weit wir denn da kämen vom Wohlstand für alle. Was man halt schon sieht, also bei Ernährung, wir können 10 Milliarden Menschen ernähren. Wir haben Lebensmittel für 10 Milliarden. Die 800 Millionen Menschen, also fast ein Zehntel der Weltbevölkerung, jeder Zehnte auf diesem Planeten, hat nicht genügend zu essen. Das ist kein Problem von Produktion, das ist ein Problem von Verteilung.
Ja.
Und von das heißt natürlich, und dann kommen wir zu dem Problem, jetzt beim Ernährungsbeispiel, dass natürlich ein Verteilungskonflikt ist. Das heißt natürlich, wenn die 800 Millionen Menschen auch Lebensmittel kriegen, heißt es für uns weniger Steaks.
Ja, davon stirbt die Welt nicht.
Es gibt halt nur ein Steak seltener, aber trotzdem gibt es weiterhin Steaks. Also ist ja kein Problem. Ja. Bloß es geht halt nicht, dass die einen nur Steaks essen und die anderen nicht mal eine Schale Reis haben. Und das ist das, wo natürlich, und da ist natürlich schon ein Punkt, wir werden dann schon eine gewisse Umverteilung haben. Das ist vollkommen richtig. Und da ist ein politischer Konflikt. Und den kann man natürlich klar benennen. Wenn wir über seltene Erden reden, wenn wir über Autobatterien, Elektrifizierung reden, wir haben halt nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen und Produktionsmöglichkeiten. Ich glaube, so Veranstaltungen, wo dann Leute gesagt haben, ja, aber die Chinesen dürfen jetzt nicht Auto fahren, das vertragt das Weltklima nicht. Das geht natürlich nie. Wir müssen halt dann schon sagen, nee, jeder Mensch hat ein Recht auf Mobilität. Und dann müssen wir halt überlegen, wie wir halt den Autoverkehr für alle möglich machen. Für uns heißt es nicht nur halt, wir bauen jetzt überall E-Autos, sondern wir müssen halt die Mobilität anders strukturieren. Ja, das heißt ja Mobilitätswende und nicht nur Antriebswende, ja. Und dann ist es natürlich weiterhin möglich, mobil zu sein. Beim Flugverkehr wird es weniger werden. Das ist, glaube ich, relativ klar, wenn wir innerhalb der planetaren Grenzen leben wollen. Das heißt ja nicht, dass wir Fliegen abschaffen müssen. Bloß, es werden halt alle Leute weniger fliegen. Das ist definitiv klar, wenn wir halt die planetaren Grenzen einhalten wollen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird halt unsere Wirtschaft, unser gutes Leben und halt der Planet es halt nicht weiter so in dieser netten Form weitermachen.
Da frage ich mich, wie kommt es denn, dass der Mensch nicht unbedingt so viel Bock auf ein gutes Leben für alle hat? Sonst wird es ja diesen Widerstand nicht geben.
Ja, ist ein guter Punkt. Die Umfragen sind ja relativ klar. Also spätestens seit Ende der 90er Jahren ist in Deutschland ja die Meinung gekippt, wo die Leute sagen, diese soziale Marktwirtschaft finde ich doof. Also die Mehrheit in Deutschland will eine andere Wirtschaftsstruktur.
Wobei die Frage dann natürlich ist, wie sozial unsere Marktwirtschaft noch ist. Wurde ja nach und nach abgebaut.
Ja, klar.
Ja.
Oder wie die überhaupt schon, wie sozial die überhaupt war, aber man stellt halt schon fest, wir haben den höchsten Stand an Armut und Ungleichheit in dem Land, seit es diese Republik gibt, seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Also das ist klar, also sozial schaut es hier relativ düster aus und gibt ja eigentlich andere Indikatoren, ja, die man auch nochmal zufügen kann. Aber wie gesagt, es ist halt schon ein Faktor zu sehen, die Donut-Ökonomie ist schon realisierbar. Heißt natürlich, es gibt eine Verteilungsfrage da drin, das ist auch vollkommen klar. Wie kann man es umsetzen? Ja, man muss halt darüber reden und ich glaube, viele Menschen sind solidarisch, das ist ein großes Grundprinzip, aber in den Strukturen, in denen wir aktuell leben, kommen natürlich eher die Leute hoch mit Ellbogenmentalität. Ich sage jetzt nur mal Cum-Ex hier in Hamburg, Steuerbetrug, wir haben Regeln, die halt falsch ausbuchstabiert sind und wir lassen große, mächtige Akteure wie Großkonzerne einfach walten und schalten, wie sie wollen. Ja, also Edeka einfach gegen Bäuerinnen und gegen uns als Endverbraucher. Und wenn wir aber da mal hergehen und das anders strukturieren, heißt ja nicht, dass es keinen Edeka-Markt mehr gibt. Bloß der Edeka-Markt wird kleiner sein, die Lebensmittel werden billiger sein und die Gewinne bei Edeka werden dann auch kleiner sein. Bloß die Gewinne von Edeka und vielen Großkonzernen gehen ja auf Kosten von uns allen. Da ist ja ein Verteilungsspielraum da. Warum passiert halt nichts, Also die Donut-Ökonomie hat ja eine Antwort zu sagen, lasst uns die Wissenschaft anschauen, lasst uns zusammenkommen und lasst uns breite gesellschaftliche Bündnisse finden und nicht so viel auf die Spaltpunkte schauen, sondern mehr auf das Gemeinsame schauen und dann wissenschaftlich kompetent mit einer guten Strategie politisch vorwärts gehen. Und das, glaube ich, ist halt ein neuer Ansatz, der jetzt schon, glaube ich, viele Leute einfach dann schon wachrüttelt, um was zu tun. Es ist ein harter Kampf, weil viele Akteure viel zu verlieren haben. Ich sage jetzt mal in Deutschland Stiftung Familienunternehmen. Schauen wir uns halt gewisse Superreiche an, wie halt die BMW-Familie. Klar, die Leute oder Herr Kühne hier in Hamburg, die haben natürlich dann was zu verlieren. Aber ich glaube, dass ein demokratischer Prozess einfach der beste Weg ist, um halt einfach das halt durchzusetzen.
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir ja nicht die Marktwirtschaft an sich abschaffen müssen oder dass der Donut das gar nicht vorsieht. Aber wir trotzdem zu einer Struktur kommen müssen, die eben weniger Ellbogen ist. Frage ich mich, gibt es denn diese sanfte, kooperative Marktwirtschaft oder hat die Marktwirtschaft die Ellbogenmentalität im Vordergrund? Ist das quasi ein Automatismus oder geht es tatsächlich zu einem sanften, kooperativen Kapitalismus zu kommen? Da sind ja auch die Meinungen unterschiedlich.
Warum brauchen wir Revolution oder Reform? Ich glaube, beim Donut ist es relativ klar, es ist halt eher ein radikaler Reformismusansatz. Kann da komplette Wirtschaftsdemokratie und eine Revolution halt auch machen. Das ist, glaube ich, im Donut ist es kein Problem. Du kannst jetzt sagen, okay, wir führen jetzt hier eine Planwirtschaft ein. Solange die Planwirtschaft diese Grundprinzipien einhält und demokratisch ist und nicht so stalinistisch, diktatorisch wie in der DDR, kannst du natürlich ja das im Donut machen. Da ist der Donut relativ offen. Dann kannst du extrem links und da extrem konservativ interpretieren. Das ist kein Problem.
Eher auf die Frage aus, ob der Mensch überhaupt so tickt. Klappt das?
Die empirische Evidenz.
Ja.
Ist halt schon erdrückend, dass Menschen eigentlich schon kooperativ handeln. Wir hatten ja gerade den 8. März, die ganze Debatte um Sorge- und Care-Arbeit. Kein Mensch kann ohne, dass er geliebt wird, aufwachsen. Das ist ein kooperativer Dienst. Wir haben extrem viel unbezahlte Arbeit in der Gesellschaft. Menschen machen das, weil sie kein Geld dafür kriegen. Und wenn ich mir anschaue, wie kooperativ die Menschen sind, da kann ich von Karl Polanyi gehen, da kann ich zu den neuen Sachen von Rutger Bregmann, diesem Bestseller gehen, von Grund auf gut. Es gibt total viele Faktoren, die zeigen, dass Menschen gut sind. Es gibt Experimente, die haben in New York mal Brieftaschen mit so $1.000 oder $100 in der Stadt verteilt. Davon kamen über 90% zurück mit dem gesamten Geld.
Ja, dann frage ich mich aber, warum sich das in unserem Wirtschaftssystem so nicht widerspiegelt. Wieso kommt das Gute im Menschen, wieso geht das so unter? Also ich frage mich dann, ob verschwindet es oder kommt es nur nicht durch, das Gute?
Ja, das Problem ist, wir haben das Wirtschaftssystem nicht auf Kooperation angelegt, sondern auf Konkurrenz und auf, ich sag's jetzt mal hart, auf Beschiss. Bei Marxisten heißt es halt dann Ausbeutung und Entfremdung. Die Strukturen, die wir aktuell haben, gehen ja ganz stark in die Richtung, der fieser, gemeiner ist und dem anderen halt einfach betrügt, der kommt weiter.
Egoistischer.
Ja. Die Spielregeln sind so falsch gestrickt, die ganzen psychologischen Untersuchungen, wer wird überhaupt Top-Manager, dass die Leute mit einem Rückgrat, mit einer moralischen Einstellung meistens halt nicht im Top-Management landen. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine Negativauslese haben. Das Zweite ist, dass ich halt permanent halt immer wieder erlebe, die einen kriegen mehr und die anderen kriegen weniger. Das ganze System ist nur darauf gestrickt, the winner takes all, der da gewinnt, kriegt alles. Und das ist halt echt fies, weil permanent diese Konkurrenzsituationen halt geschaffen werden und immer die Leute erleben, wenn ich nicht den anderen wegdrücke, kriege ich halt nichts ab, dass Menschen gegeneinander arbeiten und nicht miteinander.
Vielleicht die nächste Frage, wie da der Donut eben ansetzt.
Dass Menschen halt schon kooperativ handeln. Wir sehen es ja in Genossenschaften, wir sehen das in den ganzen neuen Geschäftsmodellen. Lasst uns doch Teams bilden, lasst uns gemeinsam Formen finden, wie können wir gut miteinander umgehen. Gibt es diesen Begriff Betriebsklima? Welche Rolle spielen Gewerkschaften, betriebliche Mitbestimmungsstrukturen, eine kooperative Unternehmensstruktur, um eigentlich Menschenrechte zu erreichen? Das ist total cool, wie du eigentlich siehst, dass es einen Raum gibt für Kooperation und für Zusammenarbeit. Ja. Und dass das eigentlich total von den Menschen halt wertgeschätzt wird und dass Menschen das natürlich erwollen.
Der Donut sieht das eindeutig vor.
Ja.
Das ist jetzt meine Frage. Okay, ja.
Man muss halt die Strukturen verändern. Wir hatten halt ein wirtschaftliches Denken. Dieses Homo economicus-Bild ist halt sehr auf Eigennutz, wenn man es böse formuliert, auf Egoismus getrimmt. Das führt natürlich, dass Menschen sich dann in diese Richtung entwickeln. Du musst jetzt egoistisch sein. Ich kenne es ja aus meinem Wirtschaftsstudium. Du fängst dann irgendwann mal an, dein Freundesportfolio zu maximieren. Du denkst, nee, ich gehe mit den Leuten ein Bierchen trinken, weil es einfach ein netter Abend ist und nicht, um irgendwie da Vermögen zu generieren am Aktienmarkt. oder eine Karriereleiter aufzubauen. Dieses alte Denken, das halt an neoliberalen mega stark natürlich dann auch nochmal übertrieben einseitig interpretiert wurde.
Ja, du sagst es, einseitig interpretiert. Der Begriff Networking, dass der so instrumentalisiert wird, einfach nur um größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen und eben diese soziale Komponente da gar nicht mehr mit hineinfällt. Also das fällt mir dazu ein jetzt gerade.
Ja. Und das ist einfach, wo man halt schon sieht, was der Donut da schon alles leisten kann oder warum wir in der Situation sind. Ideologie ist ein ganz großer Faktor. Deswegen hat ja Kate dieses Buch gegen die Mainstream-VWL und damit natürlich auch eine gewisse neoliberale Interpretation der Mainstream-VWL geschrieben. Wir haben halt ganz klare Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Wir verwenden ja oft bei Vorträgen dieses Zitat von Warren Buffett, gehört zu den 10 reichsten Menschen der Welt. Da wurde ja mal nach Klassenkampf gefragt. Klar, untere Klasse, denen, die Fabriken gehört, denen das Vermögen gehört, die kämpfen ganz bewusst gegen die, die unten stehen und wir gewinnen. Ich finde es zwar nicht gut, das muss sich ändern, aber es ist so. Von dem her gibt es halt diese Machtverhältnisse und darüber müssen wir einfach reden. Kann nicht angehen, dass eine kleine Gruppe von mega krass superreichen, ich nenne es ja immer Überreiche, einfach die Gesellschaft entscheiden. Wir leben in einer Demokratie und da entscheiden wir alle gemeinsam, wie es weitergehen soll und kann nicht angehen, dass ein paar wenige entscheiden, wo hier die Geschicke langgehen. Das ist halt einfach für die Wirtschaft schlecht, das ist für die Gesellschaft schlecht, das ist nicht demokratisch und deswegen muss man das ändern. Und das sagt der Donald halt bis zu einem gewissen Grad schon mal sehr, sehr deutlich.
Bis zu einem gewissen Grad, genau.
Jetzt lass uns mal weiterschauen, weil wir sind schon relativ lang unterwegs auf der Suche nach dem guten Leben. Ja. Was hast denn du noch an Kritikpunkten?
Ja, da frage ich dich aber vielleicht am besten. Wird auch oft kritisiert, dass Kate die sozialen Widersprüche nicht so sieht, die uns alle umgeben. Könntest du da vielleicht ein Beispiel nennen für diese Widersprüche, in denen wir eben leben und inwiefern wird Kate denn da kritisiert?
Also der Vorwurf ist sogar noch recht neu. Wo hast denn du den her?
Ja, von Milanovic.
Echt? Der schreibt das so eindeutig. Nee, das sieht ja Kate schon. Sie fängt ja immer damit an, wir haben globale Norden gegen globalen Süden. Das ist für Kate ganz, ganz zentral. Die kommt ja auch von Oxfam. Die war beim UN-Bericht für menschliche Entwicklung. Ja, also die kommt ja genau von dieser Frage her, von dieser Ungleichheit und von diesem Widerspruch. Kate sieht immer diese Widersprüche zwischen Arm und Reich. Was man natürlich sagen kann, was Branko Milanovic sagt, das ist ja überhaupt nicht global umsetzbar. Ist das Konzept umsetzbar? Und ich glaube, viele Elemente sind umsetzbar und wir müssen halt schon schauen, dass wir diese Ziele erreichen. Wenn wir weiterhin halt sagen, es gibt halt den reichen Norden und den armen Süden, dann wird uns das kurz oder lang massiv auf die Füße fallen. Erstens mal ist es überhaupt nicht Ziel der Menschheit. Also die Mehrheit der Länder der Welt haben sich darauf geeinigt, dass wir Entwicklungsziele haben.
Meinst du, dass eben diese Unterteilung einfach als gegeben angenommen wird zwischen globalen Norden und Süden, dass das eben der Fehlschluss ist, oder?
Also ich glaube, es ist halt ein bisschen verkürzt zu sagen, dass Kate nicht sieht, dass es da Widersprüche gibt. Wir hatten es ja vorhin schon, es geht um eine Umverteilungsfrage, ganz klar. Aber das nimmt ja genau diesen Widerspruch auf, dass wir über Armut und Reichtum reden müssen und dass es ein Problem ist. Ja, also das ist ja vollkommen basal, grundlegend.
Was dann nämlich Milanovic dann nochmal an die Kritik anschließt, er sagt ja, dass das weltweite BIP müsse um das Dreifache steigen, damit auch die Ärmeren auf der Welt über ein stabiles Einkommensniveau verfügen, damit es eben ähnlich sich dem globalen Norden annähert.
Genau.
Zusätzlich ist es aber so, die Weltbevölkerung wächst. Für mich liest sich das jetzt so, es sind keine guten Voraussetzungen, gleichzeitig Wohlstand zu schaffen, eben dieses, ja, da haben wir wieder das Wort Wachstum, dass eben der Wohlstand steigt, gerade im globalen Süden, aber gleichzeitig die planetaren Grenzen gewahrt werden. Also allein das hört sich für mich schon nach Widersprüchlichkeit an.
Das ist natürlich die Challenge, das ist ja vollkommen richtig. Also allein mit Mainstream-Positionen vom grünen Wachstum, ja, wir sind außerhalb der planetaren Grenzen. Das aktuelle Wachstum ist auf Kosten unserer Lebensgrundlagen. Es gibt ja so Aussagen, wenn wir in eine 3-Grad-Welt gehen, wo die Welt ja auf dem Weg ist, 3 Grad Erderwärmung, ja, wenn wir jetzt keine großen Migrationsströme zulassen, wird ungefähr ein Zehntel der Weltbevölkerung sterben. Länder werden so nicht mehr bewohnbar werden, dass 10% der Menschheit sterben. Das heißt, wir wachsen jetzt einfach weiter und dass wir die Ressourcen haben, den globalen Süden nach oben zu ziehen, das funktioniert halt nicht.
Da ist der Widerspruch für mich.
Ja, also deswegen kann ich ja nicht von Wachstum jetzt als Antwort darauf reden, wie es Branko Milanovic macht. Dann kann man jetzt sagen, wie realistisch ist, dass wir eine Umverteilung hinkriegen. In den 90er Jahren, nach dem Ende des Kalten Kriegs, hing in den Vereinten Nationen so eine total coole Grafik. Da hat man mal zusammengerechnet, was kosten alle Maßnahmen, die die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen fordern im Vergleich zu den globalen Rüstungsausgaben. Also Stopp der Klimakatastrophe, es war damals noch billiger, und halt Welternährung, die ganzen Ziele, die man so kennt, was die Vereinten Nationen permanent, so Menschenrechte, was da so drin steht, ja. Das war ein Drittel der globalen Rüstungsausgaben der 90er Jahre.
Boah,
Also es wäre jetzt total spannend. Wie gesagt, ich muss mir das nochmal anschauen. Das können wir heute nicht liefern. Aber ich finde es irgendwie sehr fragwürdig, wenn Branko Milanovic sagt, das wäre jetzt irgendwie nicht machbar, dass wir in den Donut kommen. Was natürlich schon klar ist und wo natürlich die Kritik, sage ich mal, zum gewissen Grad berechtigt ist. Es wird schon heißen, dass es materielle Einbußen geben wird im globalen Norden, kurzfristig. Die werden aber sowieso kommen, wenn wir nicht anfangen, den materiellen Wohlstand aus dem globalen Norden zum gewissen Teil zu reduzieren und für andere Länder zugänglich zu machen.
Dann wird auch unser Wohlstand ja einbrechen. Das wird
genau, also er wird so oder so einbrechen, weil es nicht so weitergeht, wie es jetzt ist.
Deswegen lieber kontrolliert oder was?
Genau, heißt,
oder?
Lieber jetzt kooperativ den Reichtum so zu verteilen, dass alle eigentlich ihre Grundbedürfnisse sichern können, als dass wir eigentlich massiv viele Kriege, massiv viele Konflikte und massiv viel die Grundlagen unseres Wohlstandes vernichten. Also wir müssen die Klimakatastrophe stoppen, das ist der Business Case vollkommen klar, wenn man jetzt nur Wirtschaftsleistung anschaut, ja, weil einfach die Schäden durch die Klimakatastrophe viel, viel zu hoch sind. Alles, was wir jetzt eigentlich klimaschutzmäßig machen, ist bei Weitem billiger als die Schäden, die auf uns zurollen.
Ja, das ist ein Statement.
Und ja, also von dem her, was natürlich schon ein Punkt ist, diese Umverteilungspolitik, das ist extrem schwierig. Wenn wir halt einfach über Wirtschaftswachstum da rauskämen, das wäre total geil. Das sehe ich aber nicht. Und wir reden jetzt nicht von einem radikalen Verzicht, sondern wir reden ja davon zu sagen, okay, lass doch eigentlich den Wohlstand, den wir haben, so für alle verteilen, dass jeder eigentlich ein vernünftiges Auskommen hat. Das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt gleich einen VW Golf haben muss global.
Das leuchtet ein.
Ich glaube, die kooperative Lösung, die in dem Donut drinsteckt, die zeigt einfach einen Wohlstand für alle, der halt nachhaltig gangbar ist. Wenn wir das halt nicht machen, wir sehen doch jetzt, was gerade passiert. Wir haben massiv viele Kriege, wir haben massiv viel Elend, ja, und wir haben massiv große Konflikte. Das ist jetzt nur so eine wirtschaftliche Betrachtung. Wenn ich jetzt nochmal weitergehe, es gibt Menschenrechte, die Rechte, die jeder Mensch hat. Es kann doch keiner argumentieren, es ist uns irgendwie egal, ob die Menschen verhungern. Das kann ich rein juristisch nicht argumentieren.
Ja, so wird es ja manchmal argumentiert. Ja,
natürlich wird es so argumentiert, aber Stichwort es ist ja falsch.
Ja, beziehungsweise ist die Frage, was in den Menschen vorgeht, die das so argumentieren, ja, ob da gar kein Gewissen herrscht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Lieferkettengesetz, wäre ein Bürokratiemonster, dann denke ich, Uni ist auch bürokratisch überladen. Also das System Universität, wollen wir das jetzt auch deswegen abschaffen?
Ja, genau. Aber jetzt kommen wir total weg vom Thema.
Ja, klar.
Es ist ja schon berechtigt zu sagen, es geht schon um eine Umverteilungsfrage, vollkommen klar. Ja, also allein über Wirtschaftswachstum kommen wir nicht mehr aus diesem Problem raus. Aber das finde ich, der Donut liefert da einen total coolen Rahmen, ein total cooles Denken und das zeigt ja, Menschen sind kooperativ, wir müssen halt einfach diese komplexen Interaktions- und diese Widersprüchlichkeiten natürlich sehen. Aber die Studien, die ich kenne, zeigen schon, es ist machbar. Ich muss mir nochmal diese Zahlen von Branko Milanovic anschauen, wer die auch nochmal kennt. Wir können gerne hier ein Gespräch mit anderen Leuten nochmal führen. Branko Milanovic können wir auch mal fragen, vielleicht kommt er zu uns im Podcast, glaube ich zwar nicht, aber ich glaube, der Donut liefert total viele coole Auswege auf die zentralen Fragen unserer Zeit. Genau, dann will ich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Was, glaube ich, schon klar ist, es gibt offene Fragen im Donut, vollkommen klar. Und diese Branko Milanovic-Frage, die empirische Durchrechenarbeit, das muss man sich nochmal genau anschauen. Soweit ich das kenne, ist es aber alles empirisch schon plausibel, das zu machen. Die Umverteilungsfrage ist drin und das ist natürlich schon eine Frage. Aber ich weiß nicht, wie man einfach sich hinstellen kann. Ich kann hier 5 Steaks essen und die anderen Menschen können verhungern. Das ist, finde ich, moralisch nicht argumentierbar, aber wirtschaftlich ist es eigentlich relativ großer Schwachsinn. Um den Donut nochmal abzuschließen. Ich glaube, der Donut hat eine ganz große Antwort auf ganz viele Fragen. Es hat ganz große Folgen global. Also es gibt viele Länder wie Finnland, Städte wie Amsterdam, die sich auf den Weg machen und anfangen, das umzusetzen. Und das ist eigentlich viel, viel weitgehend, als was diese ganzen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bisher geschafft haben oder was jetzt so die Gemeinwohlökonomie bisher geschafft hat. Das finde ich ist total cool. Das andere, es gibt, glaube ich, schon relativ coole Antworten auf diese Kritikpunkte. Effektivität, die Erfolgsbilanz. Es ist eine neue Weise, Wirtschaft zu denken, die halt massiv von der Forschung halt eben nicht Mainstream total abgedeckt wird. Es gibt eine Theorie des Wandels, wie müssen wir tun, um da hinzukommen. Und es ist halt eine sehr breite Sammelbewegung, die halt schon einen richtig großen utopischen Überschuss hat, aber auch wirklich sehr konkret real was umsetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, die Donut-Ökonomie ist zu langsam. Klar, die haben das Klima gestern noch nicht gerettet gehabt, nach meinem Kenntnisstand. Wir sind noch nicht im Donut, aber es löst eine relativ große Dynamik aus. wer jetzt eine Theorie findet, die schneller uns in den Donut bringt, bin ich total happy. Ich sehe jetzt aber gerade keine, die um die Ecke kommt, ja. Aber wie gesagt, das ist ein cooler Ansatz, der viel hilft, der viel öffnet und der eine massive positive Dynamik hat. Es gibt nur ein, zwei andere Ideen, die genauso erfolgreich sind, die sehr, sehr breit den Horizont öffnen und Dynamiken auslösen. Man kann, glaube ich, von meiner Seite einen Strich ziehen. Der Donut ist halt eine große Antwort auf viele offene Wirtschaftsgerechtigkeitsfragen, die wir haben, und gehört auf jeden Fall zu den drei besten Konzepten, die wir aktuell haben, um Wirtschaftsgerechtigkeit zu denken.
Ja, vor allem das Thema Wirtschaftsgerechtigkeit, Wirtschaftsdemokratie, neue Perspektiven, du sagst es.
Ja. Großer Schatz, den man auf jeden Fall heben sollte, wer noch nicht gehoben hat. Der Donut, den muss man auf jeden Fall mit aufnehmen in sein Repertoire, wenn man wirklich dahin kommen will, ein gutes Leben für alle. Julian, was hast du sonst noch bei dir? Was müssen wir heute noch sagen?
Um bei der Metapher zu bleiben, was denkst du denn, wie nah sind wir an dem Schatz? Sind wir da noch auf der Suche? Sind wir auf der richtigen Insel? Müssen wir nochmal rüberschippern? Was fehlt da deiner Meinung nach zum Schatz?
Was auf jeden Fall fehlt, ist halt die große gesellschaftliche Dynamik. Es entstehen ein paar coole Dynamiken und Projekte. Ich glaube, wir leisten einen guten Beitrag bei Goliath Watch, aber wir sind noch viel zu wenige. Ja, allein schon, dass wir keine guten Mikros haben, zeigt schon mal, hier muss man ein Wachstum in der Spendenkasse laufen. Aber nee, ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, aber wir müssen schon nochmal andere Fragen klären. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal Amartya Sen nochmal anschauen. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal wirklich nochmal die ganzen orthodoxen Fragen so bei Marx nochmal mal ein bisschen anschauen, was denn da mal gedacht wurde. Und es gibt halt auch viele Fragen, wo der Donald auch noch suchend ist. Aber er liefert schon mal eine Perspektive, die total hilfreich ist und öffnet. Und wir sind auf jeden Fall weiter unterwegs. Aber ich glaube, den Donald können wir schon auf jeden Fall mal auf der Habenseite buchen und für uns als einen großen Schatz auf jeden Fall mitnehmen im Lagerraum.
Das ist doch schön. Ja, wir haben noch weitere kleine Schätze, nämlich den Schatz der Woche.
Ja, die Schätze der Woche. Was hast denn du gefunden?
Okay, dann fange ich gerne an. Und zwar, junge Menschen engagieren sich deutlich mehr, als viele denken. Das hat mich persönlich sehr überrascht. Da geht es nämlich um ehrenamtliche Mitarbeit zum Beispiel. Freiwillige Arbeit für das Gemeinwohl. Und da hat eine Studie ergeben, der Universität Bochum, dass die 16- bis 25-Jährigen in Deutschland sich zu zwei Drittel engagiert haben. Und das hat mich positiv sehr überrascht, muss ich sagen. So wie ich mein Schulklima damals wahrgenommen habe, hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet. Und das finde ich doch äußerst positiv. Macht weiter so.
Total coole Sache. Was ich noch gefunden habe, ist, die Amazon-Lobbyisten sind aus dem Europaparlament geflogen.
Ah, da war eine Kleinigkeit, die ich auch so am Rande mitbekommen habe.
Ja, das ist total geil. Es gab ja den offenen Brief, wo wir auch mit unterzeichnet haben und gesagt, es kann doch nicht angehen, dass Amazon krasse, blöde Sachen macht, ja. Und dann weiterhin einfach mit seinen Lobbyisten da im Europaparlament rumlaufen kann. Und deswegen wurden denen jetzt die Hausausweise abgenommen. Mega geil, auf Druck der Zivilgesellschaft, wo wir mit dabei waren. Total cool.
Cool, ja. Frage ich mich, wie läuft das? Wie kann denn so viel Druck zivilgesellschaftlich entstehen, dass dann doch eben gehandelt wird? Weil ich denke mir ganz oft so, ja gut, darauf wird gepfiffen.
Nee, also du hast ja schon Leute in den Parlamenten, die halt sagen, nee, wir sind soziale Gerechtigkeitsthemen wichtig. Und wenn halt Druck aus der Zivilgesellschaft kommt, können die halt viel, viel freier und viel, viel stärker sich bewegen. Man muss ja wissen, Deutschland ist ja der rechtskonservative Flügel innerhalb der Europäischen Union.
Ja.
Deutschland ist ungefähr so wie die CSU in Deutschland. Merkwürdiges, gallisch-konservatives Dorf, ja, die permanent irgendwie Nein sagen.
Und blockiert.
Wir sind jetzt nicht der progressive Flügel. Spanien, Portugal, die sind alle viel, viel progressiver, ja, unterwegs und die sagen, nee, Amazon ist ein Kackkonzern, den muss man einfach eins auf die Nase geben und ihr könnt ja weiterhin dann irgendwelche Briefchen schicken, ihr kriegt aber kein Hausausweis mehr im Europaparlament. Das ist cool. Lieferkettengesetz, ja, wer stoppt das Lieferkettengesetz? Die Deutschen.
Das Bürokratiemonster.
Wir müssen eigentlich einmal über Bürokratie reden. Das müssen wir mal auf die Liste schreiben. Warum brauchen wir Bürokratie? Warum ist Bürokratie zum gewissen Teil cool und zum gewissen Teil schlecht? Und wo ist denn so der Punkt, wo es schlecht ist?
Genau, es gibt ja den Punkt, an dem es zu viel wird, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen auf Menschenrechte scheißt.
Ja, jeder hat einen Terminkalender, ist ja auch Bürokratie.
Ja, genau.
Wir schaffen jetzt Uhren ab, ist ja auch Bürokratie.
Zeit.
Ja, Zeit. Wir schaffen die Zeit ab. Das Tag für Tag werden wir jetzt beenden.
Ja.
Ja. Hast du noch was?
Nee.
Das wär's. Dann haben wir das Ende erreicht heute. Unser Tank ist leer. Die Fahrt geht weiter.
Zum Paddeln.
Genau, bevor wir zum Paddeln anfangen, wünschen wir euch eine gute Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Kommentare zurück. Ihr erreicht uns über verschiedenste Social Media, E-Mail-Kanäle oder ruft einfach an. Euch eine gute Zeit und Seid erfolgreich beim Finden des guten Lebens.
Genau, euch allen eine schöne Woche. Ciao, ciao.